Alles fängt mit Gott an. Es geht nicht um Sie. Es geht in Ihrem Leben um weitaus mehr als um Selbsterfüllung, persönliche Zufriedenheit oder Glück. Es geht um mehr als um Ihre Familie, Ihre Karriere oder Ihre kühnsten Träume und Vorstellungen. Wenn Sie wirklich wissen wollen, warum Sie sich auf diesem Planeten befinden, müssen Sie mit Gott anfangen. Denn Sie sind von ihm aus voller Absicht und für sein Ziel erschaffen worden. Die Suche nach dem Sinn und Zweck des Lebens beschäftigt die Menschen seit Tausenden von Jahren. Das liegt daran, dass wir normalerweise am falschen Ende anfangen, nämlich bei uns selbst. Wir stellen Fragen, in denen es um uns geht. Was will ich werden? Was soll ich aus meinem Leben machen? Wie sehen meine Ziele, meine Träume, meine Vorstellungen von der Zukunft aus? Aber solange wir nur um uns selbst kreisen, werden wir das Ziel unseres Lebens nie wirklich finden. Im Gegenteil, in der Bibel steht, alle Lebewesen hält er in der Hand, den Menschen gibt er seinen Atem. Im Gegensatz zu dem, was viele populäre Filme, Bücher und Seminare vertreten, werden sie Sinn und Zweck ihres Lebens nicht finden, indem sie auf sich selbst schauen. Vermutlich haben sie das auch schon versucht. Aber da sie sich nicht selbst erschaffen haben, können sie sich auch nicht sagen, wozu sie erschaffen wurden. Wenn ich ihnen eine Erfindung in die Hand drücken würde, die sie vorher noch nie gesehen hätten, würden sie Sinn und Zweck dieser Erfindung nicht verstehen. Und auch die Erfindung selbst könnte ihnen dies nicht mitteilen. Nur der Erfinder oder eine Betriebsanleitung könnten ihnen Sinn und Zweck erklären.
Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben.
Und das, was uns wichtig bleibt.
RefLab.
Ja, herzlich willkommen einmal mehr zu Ausgeglaubt. Stefan, bist du ready?
Ja, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Du hast mich ein bisschen gewarnt und gesagt, hey Stefan, heute Rick Warren, das ist ein Säulenheiliger für mich.
Ja, genau. Heute geht's mal wieder um ein Buch, das um die Welt ging und Geschichte geschrieben hat. Wirklich einer der ganz, ganz großen Bestseller der christlich-religiösen Szene. Wahrscheinlich von allen Büchern, die wir hier besprochen haben, das meistverkaufte.
52 Millionen Mal bis 2020.
Es ist verrückt.
52 Millionen Mal.
Es ist neben der Bibel das meist übersetzte Buch der Welt. Also in, glaube ich, fast 90 Sprachen wurde das Buch übersetzt. Es ist verrückt.
Auch interessant, was das eigentlich für ein Buch ist. Das ist wirklich so ein 40-Tage-Programm, das dich auf die richtige Spur führen soll, wenn es um den Sinn des Lebens geht. So richtig, richtig Rückenwind hat das Buch 2005 erhalten. Da kam es zu einer Geiselnahme, und zwar in Georgia. Und Ashby Smith, das war eine der Geiseln, die hat ihrem Entführer aus dem Buch vorgelesen.
Ah, die Story habe ich auch mal gehört. Genau. Ja, stimmt.
Ja. Und ganz, also es wurde dann mega diskutiert, ob der jetzt wirklich deswegen aufgegeben hat und das geändert hat oder nicht. Aber jedenfalls, das Buch war so dann landesweit in den Medien.
Weil beim Vorlesen dieses Buches der Geiselnehmer irgendwie zu einer Herzensumkehr gefunden hat. So verrückte Story, oder?
Total verrückt. Stell dir mal vor, du nimmst eine Geisel und die holt so ein Stundenbuch hervor und sagt dir, hey, ich glaube, du bist da irgendwie falsch abgewogen, aber ich habe da ein paar gute Texte für dich. Und dann sagst du, oh nein, scheiße, die hat recht, ich hätte das nie tun sollen.
Hey, krass.
Schon cool, das ist ein bisschen wie Simpsons oder so.
Ja, soll ich eine kurze Einleitung zu Rick Warren noch machen? Weil ich glaube, das braucht ein bisschen Kontext. The
floor is yours.
Ja, also Rick Warren, der kommt aus frommem Hause, Pastorenfamilie und hat auch Theologie studiert an evangelikalen, baptistischen Einrichtungen. Dann im Fuller Theological Seminary hat er sogar promoviert, ist also eigentlich ein richtiger Theologe, aber ganz offensichtlich ein pastoraler Pragmatiker geblieben. Er hat mit etwa 25 Jahren hat er die Gemeinde gegründet im Saddleback im Orange County in Kalifornien. Das ist die klassische Mega-Church-Tellerwäscher-Geschichte. Der hat im Wohnzimmer angefangen mit einer Handvoll Leute. In wenigen Monaten hat er 200 Leute zusammen gehabt. Dann haben sie irgendwie Räumlichkeiten bezogen und er hat dann ein richtig ausgearbeitetes Gemeindebauprogramm durchgezogen und die Gemeinde ist innerhalb von wenigen Jahrzehnten, von 20 Jahren, 25 Jahren etwa auf 20.000 Gottesdienstbesucher gewachsen.
Hat dann auch das erste Buch geschrieben, Kirche mit Vision.
Ja, das ist auch wichtig als Kontext zu dem Buch Leben mit Vision, weil er damit eigentlich diesen Brand Purpose Driven geprägt hat. Also auf Englisch heißt das alles Purpose Driven Church, Purpose Driven Life. Es gab dann, glaube ich, auch Purpose Driven Marriage, Purpose Driven Whatever. Das ist dann ein geschütztes, eingetragenes Markenzeichen geworden, wie man das bei den Amerikanern so macht. Purpose Driven, das ist wie Spuren im Sand. Das darf keiner zitieren. Ohne auf den Urheber hinzuweisen. Super. Ja, da wird das sauber, rechtlich auch sauber gemacht in den USA. Purpose Driven ist so quasi dann wirklich der Rick Warren Brand geworden. Schon dieses Gemeindebaubuch hat wirklich Furore gemacht. Kommt ganz sicher nicht alle Tage vor, dass ein Gemeindebaubuch Auflagen von x Hunderttausenden findet. Und auch in Europa sehr, sehr rege rezipiert wird in evangelikal, pietistisch, fromm, erwecklichen Kreisen vor allem natürlich. Ich habe das so ein bisschen mitgekriegt, wie das Buch um die Welt gegangen ist, Purpose Driven Church, jetzt der Vorgänger von Purpose Driven Life. Und da wird auch vieles erkennbar, was man dann im Buch auf individuell frommer Ebene wieder findet. Also Rick Warren ist schon ein Ausnahmekommunikator, das darf man sagen. Und er ist so ein typischer, wie soll ich sagen, er ist so ein typischer Babyboomer eigentlich. Das ist ja jetzt so richtig die Babyboomer-Generation. Großer Erfolgsoptimismus im Blick auf das Leben, im Blick auf Kirche. Das muss doch gelingen. 5-Schritte-Programm, genau. 7 Tage, 40-Tage-Programm. Alles bei Rick Warren hat alles immer irgendwie eine Nummer dran und meistens noch mit Akronymen. Er ist der Meister der Akronyme. Sehr wenn man seine Predigten hört, es gibt kaum eine Predigt ohne Akronym, also ohne, dass er nicht ein Wort genauso in Großbuchstaben schreibt und dann steht jeder Buchstabe nochmal selbst für ein anderes Wort. Also er hat das so methodisch, didaktisch ist er so voll in diesem, ich weiß nicht, was das ist, 80er Jahre, keine Ahnung, aber ich war ja in der Gemeinde, muss ich jetzt doch sagen, also ich war ja in der Gemeinde.
Hast du Rick Warren gesehen?
Nein, ich habe ihm die Hand nicht geschüttelt, weil das ist ein Riesen, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man USA-Gemeindeszene nicht gewohnt ist. Das ist ein Riesenareal, das ist eigentlich ein Dorf oder eine Stadt, die da im Orange County da in Kalifornien für diese Gemeinde gebaut haben. Da kommt man rein, das ist fast so wie ein Disneyland Park.
Okay.
Da gibt's dann so große Tafeln, auf denen man verwiesen wird auf die verschiedenen Gottesdienste, die es gibt. Und die haben so, als ich da war, gab es 7 verschiedene Stilrichtungen.
Genau, die sind total milieuspezifisch, oder?
Die kann man dann so
Hard Rock Gottesdienst besuchen
da oder den dann Soft-Pop. So, ja, das ist verrückt. Da kann man dann so Heavy Metal Church, das ist dann in so einem Zelt gemacht, so ein bisschen wackenmäßig, so dieses diese Zelt Heavy Metal Atmosphäre, da haut dir dann die Bassklänge um die Ohren. Dann kannst du so diese Jugendlichen hippe Gottesdienst ist in der Refinery, da haben sie, das ist alles so auf alt gemacht, so eine Art Industrieareal haben sie da gebaut, da kann man dann so ein bisschen hip-jugendlich, dann gab es die traditionellen mit Orgel und so und dann gibt es den Hauptgottesdienst, da sind die meisten Leute, Tausende von Leuten strömen da rein. Eine riesige Bühne. Hinten dran hat so künstliche Pflanzen und Wasserfälle, die da projiziert werden. Und so. Es ist einfach amerikanisch bis zum geht nicht mehr.
Und Rick Warren, jetzt so rein optisch, oder?
Ja.
Ist ja so ziemlich das Gegenteil von Johannes Hartl.
Ja.
Also ist so der, etwa so stellt man sich einen englischen oder australischen oder US-amerikanischen Touristen in den Sommerferien vor. Also wirklich so der Typ mit dem Hawaii-Hemd, immer ein bisschen zu viel Sonne gekriegt, ein bisschen gerötetes Gesicht, man macht sich ein bisschen Sorgen um seine Gesundheit.
Ja, ja.
Und wenn der, ich habe natürlich Podcast gehört von ihm, weil ich mich ein bisschen vorbereiten wollte. Ich kannte Rick Warren ja nicht wirklich. Wenn der anfängt zu sprechen, dann artet das innerhalb von 30 Sekunden in eine Predigt aus.
Ja, ja, ja.
Also das der ist, spricht sich so warm und dann kommt der so in den Duktus und ja, dann bam, 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 bam.
Und dann das Geile ist, dann kommen so die One-Liner, kommen in kurzer Frequenz. Da könnte man eigentlich, wenn der eine halbe Stunde spricht, auch in einem Interview, da kann man haufenweise so prägnante Sätze, da könnte man gerade 1000 Posters machen mit Sonnenuntergang und ein Satz davor, der knallt die einfach raus, oder? Ja. Aber er ist, ich finde das eine gute Beobachtung, er ist wirklich eine Antithese, nicht nur jetzt nicht nur zu Johannes Hartl, sondern er ist eine Antithese vor allem zu diesen aus dem Ei gepellten Performance orientierten Mega-Church-Pastors aus den USA, die quasi, die da mit dem Lamborghini vorfahren und die neuesten Gucci-Schuhe tragen und weiß ich was, oder sonst auch vom Aussehen her sich da im Gym stählen und so.
Nein, er ist so, das macht er nicht.
Das ist so der kalifornische Laid-Back-Pastor, der Wärme, Väterlichkeit, seelsorgerliche Nähe ausstrahlt und einfach total unkompliziert. Und es ist aber nicht, also ich meine, ich kenne ihn ja nicht persönlich, man kann immer nur mutmaßen, aber es spricht vieles dafür, dass es nicht einfach eine Masche ist, sondern dass der wirklich so drauf ist. Also der fährt einen uralten Ford, wohnt seit 30 Jahren im selben bescheidenen Haus. Nichts von Privatjet und eigenen Booten und irgendwelchen Sommerhäusern und weiß ich was, sondern total bescheiden, hat glaube ich, die kompletten Einnahmen für sein Buch, ich meine, der wäre ja zigfacher Multimillionär mit so einem Bestseller.
Also ist er auch.
Ja, ja, aber der hat die kompletten Einnahmen, hat er an AIDS-Hilfe gespendet von Purpose Driven Life und hat seiner Gemeinde sein ganzes Gehalt von 30 Jahren wieder zurückbezahlt und lebt jetzt, er sagt, ich habe eben ihn an einer Konferenz sprechen gehört in den USA, als er das vorgestellt hat, sein Prinzip des Reversed Tithing, also das umgekehrte Zehnten zahlen. Er bezahlt nicht den Zehnten, er behält den Zehnten und geht 90% weg. Ich fand das, ich fand das beeindruckend, gerade auf dem Hintergrund dieser Wohlstands-Prosperity-Preacher, die ihren völlig Überfluss-Lifestyle irgendwo noch geistlich rechtfertigen. Und bei Rick Warren hat man wirklich das Gefühl, das bedeutet ihm überhaupt nichts. Mhm. Also das ist nicht, dafür macht er das nicht. Hat aber umso mehr Einfluss gewonnen und wirklich, also der hat, ich weiß noch, als im Wahlkampf, im Präsidentschaftswahlkampf, da hat er Obama und Senator John McCain eingeladen in seine Gemeinde, die sind beide gekommen. Die erste Diskussionsrunde mit öffentlichen Fragen, die beiden gemeinsam bestritten hatten. Und das war eines der, also wenn man das anschaut, dann merkt man, was politische Kultur in den USA auch hätte sein können. Also das war wirklich beeindruckend. Und er hat dann ja auch das Gebet bei der Amtseinsetzung von Obama gesprochen, ist gut befreundet mit Bono von U2 und so. Der hat da die, sage jetzt mal, Connections in alle möglichen Kreise, macht aber einen unglaublich unprätentiösen Eindruck. Das finde ich sehr sympathisch.
Es ist ja ein bisschen ruhiger um ihn geworden in den letzten Jahren.
Ja.
So das Letzte, was man von ihm, ich sage jetzt mal so, in einer größeren kirchlichen Öffentlichkeit mitgekriegt hat, war 2021, als er drei Pastorinnen ordiniert hat.
Ah, ja.
Ich betone das innen so, weil seine Gemeinde, die Saddleback Church, gehört ja zu der Southern Baptist Convention.
Ja.
Da gibt es keine Frauen.
Da geht das gar nicht, ja.
Und der hat da drei wirklich sehr verdiente Gemeindemitglieder, die eben Frauen waren, dann ordiniert. Und das hat für einen kleinen Aufruhr gesorgt. Aber lass uns doch mal zu diesem Buch kommen, das ihn vielleicht berühmter gemacht hat als alles andere.
Ja.
The Purpose-Driven Life. Das vielleicht einfach mal so als allererster Eindruck, das ist ja jetzt nicht ein Buch, das eine Theorie theoretisch entfaltet,
ja,
und dann irgendwie so mit Beispielen oder Anschauungsmaterial untermauert, sondern das ist eigentlich ein 40-Tage-Programm.
Ja, genau. Es ist auch fast so ein bisschen, es ist wie ein Andachtsbuch, dass man 40 Tage lang zur Begleitung des Lebens lesen kann, um auf den eigenen Lebenssinn zu stoßen. Es fällt schon in die Sparte der Lebenshilfe-Literatur irgendwo.
Genau. Und das Ganze ist aufgeteilt in Wochen,
ja,
aber auch in Überthemen. Also es gibt 5 Lebensziele,
ja,
grobe Lebensziele, die entfaltet werden. Und diese Lebensziele werden dann natürlich aber in diesen 40, also besser gesagt eigentlich 42,
ja,
Tagen, um es ganz genau zu nehmen, entfaltet. Warum 40 Tage? Das erfahren wir gleich zu Beginn. Das Ganze ist sowieso immer wahnsinnig, also mindestens der Versuch ist da, das wahnsinnig nahe an biblische Motive zu haben.
Ja, ja.
Also, das Volk war 40 Jahre in der Wüste, Jesus war 40 Tage in der Wüste, und da findet man seine Bestimmung, da findet man seinen Sinn. Diese Zahl 40, die ist für Rick Warren wichtig.
Ja, ja. Das Buch ist überhaupt gespickt mit Hunderten von Bibelstellen. Also da hat er auch sein Zielpublikum ein Stück weit bedient, indem er sehr, sehr viel Wert gelegt hat, fast jede Aussage irgendwo auf einem Bibelzitat noch abzustützen. Genau. Magst du die 5 Purposes, die 5 Zielsetzungen des Lebens mal nennen, dass wir das so ein bisschen vor Augen haben, oder?
Ja, also die sind immer wieder auch ein bisschen mit anderen Titeln etc. geframed, aber ich versuche es mal so ganz einfach zusammenzufassen. Das erste Ziel wäre Anbetung. Denn Anbetung ist das, was Gott in den Mittelpunkt deines Lebens stellt.
Ja.
Und das zweite wäre dann Gemeinschaft. Also sich mit der Gemeinde Gottes identifizieren, sich da auch involvieren. Dann kommt die Jüngerschaft, da geht es um die Nachfolge Jesu, in der man dann wachsen kann. Dann kommt der Dienst, und der Dienst ist eigentlich das, was die Nächstenliebe, die wir von Gott geschenkt bekommen, in uns Menschen auslöst. Also quasi das diakonische Handeln, könnte man sagen.
Ja.
Und dann der 5. Punkt, die Evangelisation, Gottes gute Botschaft an andere Menschen weitergeben.
Ja, ja. Also er hat das vielleicht in der deutschen Version, damit man das nochmal im Ohr hat, heißen die Kapitel, die Großüberschriften, sie wurden zur Freude Gottes geschaffen, zweitens, sie wurden als Teil der Familie Gottes geschaffen, also Gemeinschaft, drittens, sie wurden erschaffen, um Christus ähnlicher zu werden, Jüngerschaft, viertens, sie wurden erschaffen, um Gott zu dienen, Dienst, Ministry, und fünftens, sie wurden erschaffen, um einen Auftrag zu erfüllen, Mission.
Mhm. Ja, ja. Und die erste Woche beginnt aber nicht mit der Freude Gottes, sondern mit, ja, vielleicht könnte man so sagen, ein bisschen Prolegomena.
Ja.
Nämlich der ganz großen Grundfrage, wozu lebe ich überhaupt? Und diesen Anfang, den ich vorgelesen habe beim Podcast, der ist wirklich programmatisch. Also diese Idee zu sagen, hey, wenn du wissen willst, wozu du da bist, dann musst du dich nicht an deiner Frage orientieren, weil dann drehst du dich nur um dich selbst, sondern was du eigentlich tun musst, ist den fragen, der dich geschaffen hat. Deswegen fängt alles mit Gott an.
Ja, genau.
Und da ist so eine ganz starke Message von Rick Warren, und ich glaube, das ist auch etwas, wofür er insgesamt steht mit diesem Purpose-Driven Life, ist so diese starke Zusage in dieser ersten Woche, darum geht's dort. Hey, du bist kein Zufallsprodukt. Es ist nicht irgendwie ein seltsames Schicksal, dass du in diesem Leben, das du führst, existierst,
ja,
sondern dass alles folgt einem großen Plan. Gott hat dich gewollt, und zwar genau so, wie du bist.
Ja. Ja.
Es ist alles Teil von Gottes Plan. Er hat dich einzigartig geschaffen, er hat eine ganze Erde eingerichtet, damit Menschen wie du leben können, und Gott schenkt dir seine Liebe, ja, wenn du sie willst. Das,
ja,
ist so diese erste zentrale Message, würde, mhm, ich sagen, bei Rick Warren.
Ja, spannend ist aber doch, du hast die Passage ja vorgelesen, dass er anfängt mit dem ersten Satz, es geht nicht um dich. Das ist der erste Satz des Buches, es geht nicht um dich. Das hat mich übrigens, um hier eine Brücke zu schlagen, dann doch wieder an Eckhart Tolle erinnert. Also Eckhart Tolle fängt ja auch an,
ja,
in seinem Buch, ich kann es jetzt nicht wörtlich zitieren, aber so quasi das Problem ist, dass wir uns um unser Ego drehen. Und du wirst quasi deinen, ich sag jetzt in Rick Warren Terminologie, du wirst deinen Lebenssinn, deine Lebenserfüllung erst finden, wenn du dich von diesem Ego verabschiedet hast. Und,
genau,
also und Rick Warren fängt, ja, auch an mit, es geht nicht um dich. Und, ja, du wirst dein Glück und deine Zielbestimmung erst finden, wenn du dieses Kreisen um dich loslässt und dich auf Gott ausrichtest.
Ja, genau. Ja. Also ein bisschen paraphrasiert könnte man vielleicht sagen, Tolle würde sagen, alles beginnt mit der Erkenntnis, dass du nicht der Denker bist, also dass du nicht identisch bist mit deinen Gedanken, die du dir jetzt machst über,
ja,
dich und die Welt.
Mhm.
Und bei Rick Warren würde ich gerne seinen Satz, es geht nicht um dich, es geht um Gott, nochmal ergänzen, weil ich glaube, das kommt dann schon einer guten Zusammenfassung für die Einleitung nahe. Es geht nicht um dich, es geht um Gott. Und diesem Gott geht's ganz, ganz fest um dich.
Ja, ja.
Das,
ja,
ist,
ja,
glaube ich, so.
Ja, sehr gut. Ich glaub, das ist so übrigens, der, das ist eine, ein Slogan gewesen oder sogar der, das Vision Statement von der, der Hillsong Church. Die haben immer gesagt, it's all about a God who's all about people.
Ah,
also
eben.
Es geht alles, ja, um einen Gott, dem alles, für den, ja, sich alles um Menschen dreht. So,
okay.
Ja? Ja, ja, das ist eine gute Art, das einzuholen.
Manu, vielleicht bevor wir jetzt schon dann auch irgendwie uns kritisch diesen Gedanken zuwenden, vielleicht müssten wir da wirklich noch festhalten, diese Idee, dass wir kein Zufall sind, sondern dass wir genauso gewollt sind, hat bei Rick Warren schon auch einen stark deterministischen Zug.
Mhm.
Also es geht nicht darin auf zu sagen, er wollte, dass es Manu gibt, quasi mit seinen genetischen Voraussetzungen einfach nur, und dann ist die Welt passiert. Sondern es geht schon so weit, dass Rick Warren sagen würde, hey, und auch alles, was dir widerfährt in diesem Leben, folgt letztendlich diesem großen Plan Gottes, in dem er dir die Chance geben möchte, Jesus immer wie ähnlicher zu werden.
Ja, ja. Das ist jetzt ein Punkt, also ich finde das wichtig, das anzusprechen. Das hätte ich jetzt aber tatsächlich auch schon unter Kritik quasi angebracht.
Aber,
also,
weißt du, vielleicht, ja, vielleicht sparen wir uns das noch kurz,
okay,
und
gut,
nehmen,
ja,
das dann nochmal auf. Aber einfach um wirklich zu verdeutlichen, das ganze Mindset, diese ganze Grundlage beginnt wirklich damit, nicht nur du bist kein Zufall, sondern auch alles, was dir widerfährt, alles, was der Fall ist, ist,
ja,
kein Zufall.
Eigentlich hat alles dann Sinn, Purpose.
Genau. Alles, also das hat Sinn.
Ja.
Also du lebst in einem Sinnkosmos.
Ja.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt dieser ersten Woche.
Mhm.
Und dann in der zweiten Woche, sie wurden zur Freude Gottes erschaffen. Ich habe das mit Anbetung vorher beschrieben.
Ja.
Weil Anbetung wäre dann quasi die Aktivität,
ja,
die dieser Grundlage entspricht. Also weil du zur Freude Gottes erschaffen worden bist, ist eigentlich deine adäquate Antwort darauf die Anbetung.
Ja, ja.
Und ich weiß nicht, kannst du dazu ein bisschen was sagen? Weil dieses Buch fällt ja in eine Zeit, wo diese ganze Worship-Bewegung wirklich groß wird.
Mhm. Mhm. Ja, also es ist sicher kein Zufall, dass er das so prominent platziert. Übrigens stimmen die ganzen Kapitelüberschriften ganz wesentlich überein mit dem, was er in seinem Purpose-Driven Church auch als Kennzeichen der Kirche festmacht. Da geht es auch genau um diese Schlagworte, Mission, Jüngerschaft und so weiter. Und da ist auch Anbetung ganz, ganz zentral platziert. Obwohl er das ja nicht jetzt eingrenzt auf Worship, das ist ja auch immer ein Übersetzungsproblem, dass die Amerikaner sagen Worship und meinen den ganzen Gottesdienst. Mhm. Und wir sagen Worship oder die Evangelikalen hierzulande sagen Worship und meinen bestimmte Lieder, die gesungen werden. Aber das ist schon so diese Gesamtperspektive, die ja sich natürlich dann im Liedgut, im evangelikalen Liedgut auch ganz, ganz stark niederschlägt. So, mein ganzes Leben gebe ich dir hin, alles gehört dir, ich gebe das ist ja dann oft auch so dieser Sprachduktus, ich gebe die Kontrolle ab, ich gebe die Ansprüche ab über meinem Leben, alles gehört dir, Gott. Das ist so dieser ganz fundamentale Akt der Hingabe, der für Rick Warren auch am Anfang steht, eines sinnerfüllten Lebens.
Das ist eigentlich dann ich glaube, beim Tag 13 ist es, glaube ich, da geht er ganz stark in die Richtung, die du jetzt ansprichst, also eine Anbetung, die Gott gefällt.
Ja.
Und das muss dann keine halbherzige Hingabe darf das sein, sondern wirklich eine komplette Hingabe. Also mit allem, was man ist, mit allem, was man hat, kommt man da vor Gott. Und da geht es jetzt ganz stark drum, finde ich übrigens sehr interessant, dieses Problembewusstsein. Rick Warren weiß da, es besteht jetzt eine Gefahr, dass du dir irgendwie einen Gott zusammenbastelst.
Ja.
So wie es dir halt gerade gefällt. Und davor warnt er. Und sein Rezept dagegen ist eine echte Innerlichkeit, die ausblendet, was da an Show ist, was da an Effekten ist, und sich wirklich darauf konzentriert, dass sich der eigene Geist mit Gottes Geist verbinden kann. Er nennt es dann eine Anbetung im Herzen.
Ja.
Das ist so sein Stichwort dazu. Und dann wiederum wirklich überraschend, und das finde ich genial, oder? Also jetzt sind wir da quasi schon fast so bei einer mystisch-theologischen Einsicht. Also es geht um eine Anbetung des Herzens, um eine ganz innerliche Verbindung. Und dann kommt aber gleich, ja, damit das gelingt, brauchst du auch den richtigen Anbetungsstil. Es gibt nämlich ganz verschiedene Anbetungstypen.
Ah, ja, ja.
Oder? Also es gibt so diesen sinnlichen Anbetungstyp, dann gibt es den Traditionalisten, den Asketen, den Aktivisten, den Fürsorger, den Enthusiasten und aber auch diesen kontemplativ oder intellektuellen Typ.
Ja, ja, ja.
Total interessant. Und das spiegelt sich ja genau in der Art wieder, wie er Gottesdienste organisiert.
Ja.
Da hast du ja dann gerade das Angebot für alle diese Typen und die finden da ihren Worship.
Ja, ja, das stimmt. Das ist dann wirklich so ein bisschen konsumerorientiert durchgedacht, im Blick auf verschiedene Bedürfnisse und so. Das ist bei manchen dann auch eben in der gemeindetechnischen Umsetzung, für manche ist das dann wirklich too much. Die sagen, ja, wo sind wir denn hier im Supermarkt, wo man sich da die Gottesdienststil zusammen bastelt, und wenn einem ein Lied nicht passt, dann muss man den Venue wechseln und so. Das geht ja nicht. Gleichzeitig ist es auch eine ganz bewundernswerte Hinkehr zum Menschen und zu einer Ernstnahme des Menschen in seiner Verschiedenheit, in seiner Unterschiedlichkeit. Das, ich finde, man kann das, bevor man es kritisiert, kann man es auch würdigen und sagen, da nimmt einer, also es gibt ja auch das Gegenprogramm, so quasi, wir machen jetzt lateinische Liturgie nach altem Ritus, ob das irgendeiner versteht, ist uns scheißegal, ob das irgendjemand, weißt du, es gibt, oder wir ziehen jetzt diese Orgelstücke durch mit diesen jungen Leuten, die sollen jetzt kulturell mal auf den Stand der Tradition gebracht werden und so, und quasi kein Gedanke daran, was die Leute an Gewohnheiten mitbringen, wie die Leute sonst ihre Gefühle ausdrücken, ihre Gedanken ausdrücken und so weiter. Und das finde ich, das ist auch ein Kennzeichen des ganzen Programms von Rick Warren, dass er sagt, Leute, lass uns zu den Menschen gehen, lass uns die Menschen ernst nehmen.
Aber bei Rick Warren ist das ein bisschen deeper, finde ich, als so diese Kirchgemeinden, die sagen, hey, wir könnten uns auch eine Musikanlage und einen Beamer reinstellen.
Ja, ja.
Weil dann ist das niederschwelliger. Bei Rick Warren hat das wirklich einen fundamental theologischen Grund, dass er das tut. Mhm. Das finde ich halt interessant.
Ja.
Rick Warren geht ja davon aus, dass die Anbetung, die Menschen dann vollziehen, quasi, ein Ausdruck dessen ist, dass Gott sie zu seiner Freude geschaffen hat.
Ja.
Und deswegen müssen sie das so individuell tun, wie nur irgendwie möglich. Also halt der Art und Weise entsprechend, wie sie Mensch sind, weil ja Rick Warren Gott genau diesen Menschen wollte.
Ja.
Also deswegen ist die Anbetung eines Menschen dann am tollsten für den lieben Gott, sage ich jetzt mal so, wenn die am nächsten dran ist an dem, was dieser Mensch eigentlich ist.
Ja.
Also auch am nächsten dran an seinen kulturellen Präferenzen und dem, was er so stilmäßig mag.
Ja, ja, genau. Das ist, es ist wirklich ein Versuch, das Ganze so authentisch wie möglich zu denken. Nicht eine aufgesetzte Anpassung an die jeweiligen Moden der Zeit, sondern eine tiefe Überzeugung, dass auch Dinge wie Anbetung immer nur kontextualisiert passieren können und ganz individuell sind. Ja, ich finde, dass eben, das darf man würdigen, bevor man natürlich auf Gefahren hinweist, die das Evangelium und Kirche dann wieder zu einem Konsumgut machen und auf die Bedürfnisse so zuschneiden, dass Leute das Gefühl haben, wenn einmal ein Lied gesungen wird, das nicht nach meinem Geschmack ist, dann muss ich mich schon nach einer neuen Kirche umschauen und so. Natürlich gibt es da Gefahren, aber...
Ja, Manu, lass uns mal zum zweiten Lebensziel kommen. Da habe ich übrigens gemerkt, wie einflussreich Rick Warren auch ist, so in landeskirchlichen Regionen in der Schweiz. Das zweite Lebensziel ist ja, sie wurden als Teil der Familie Gottes erschaffen. Und ich war mir dessen nicht bewusst, aber Rick Warren ist ja ein mega Förderer von sogenannten Small Groups.
Ja.
Oder wie man etwas weniger hip sagen könnte, Hauskreisen.
Hauskreisen, ja, ja, oder? Voll.
Und wenn ich das recht im Kopf habe, würde ich schon sagen, dass in der Kirchgemeinde, in der ich als Jugendlicher aufgewachsen bin, so um die Erscheinung dieses Buchs herum, wirklich nochmal richtig was losgegangen ist und da so ein echtes Hauskreisleben in Gang gekommen ist. Ich kann mich auch erinnern, dass ich das Buch Leben mit Vision bei meinen Eltern auf dem Couchtisch gesehen habe.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, dass der da ziemlich Impact hatte, was diese Hauskreise angeht. Er hält sie ja für mega, mega wichtig, weil er sagt, naja, du selbst wurdest von Gott genau so geschaffen, wie er sich das gedacht hat und das wollte. Und das heißt aber auch, du bist auf Gemeinschaft angelegt. Also du bist eben gerade kein Solist in diesem Spiel des Lebens, sozusagen, sondern du darfst dir da Unterstützung holen, du darfst da deine Gruppe haben, mit der du alles in Offenheit und Ehrlichkeit diskutierst, wo man wirklich alles sagen darf. Und Rick Warren selbst hat das ja in seinem Leben als riesige Unterstützung erlebt. Er hat ja seinen Sohn verloren, der sich suizidiert hat. Und er beschreibt es in einer Podcast-Folge mega eindrücklich, wie einfach alle von diesem Hauskreis zusammengekommen sind, einer nach dem anderen, und die seien einfach da gewesen, ohne zu sprechen. Und er sagt, er habe in diesem Moment, habe er gar nichts mehr gespürt, was irgendwie mit Gott oder irgendwas zu tun hat. Seien einfach diese Menschen da gewesen, die ihn jetzt getragen haben.
Ah ja, stark.
Und zwar dadurch, dass sie einfach still waren. Dass sie gerade nichts gesagt haben, nichts gedeutet haben. Und ich glaube tatsächlich, dass das für die Spiritualität, wie Rick Warren sie lebt und gut findet, etwas ganz, ganz Entscheidendes ist, diese Hauskreisstruktur.
Ja. Ja, das habe ich auch in seiner Gemeinde mitgekriegt und natürlich auch in seinem Gemeindebauprogramm da, Purpose Driven Church, dass er sehr viel Wert legt darauf, dass Gemeinde, Kirche nicht nur Gottesdienst ist, sondern wirklich so diese 1:1 oder diese Beziehungen im kleinen Kreis. Ja.
Und es gibt da auch so gewisse Kriterien, die für eine solche Gemeinschaft förderlich sind. Also zum Beispiel die Ehrlichkeit. Und mit Ehrlichkeit ist jetzt gar nicht gemeint, dass ich jeden Scheiß immer erzählen muss, den ich gemacht habe, ja, sondern wirklich auch gegenüber einander ehrlich sein und einander auch sagen, was man denkt. Dann Demut, und ich glaube, Demut ist bei ihm wirklich gedacht auch so als ein echtes Interesse an den anderen. Mhm. Also nicht ich muss die ganze Zeit über mich und mein Leben sprechen, sondern es ist auch eine Zeit, wo ich mich auf andere Menschen wirklich bewusst einlassen will. Dann sowas wie eine Großzügigkeit, eine Freundlichkeit, die dort gelebt werden soll, selbstverständlich auch Vertraulichkeit. Und dann ein wichtiger Punkt, Regelmäßigkeit. Mhm. Also nicht sowas, ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder, schreibt irgendwas in den Chat, wenn ihr Zeit habt, weil solche Dinge funktionieren ja nie, sondern zum Beispiel immer mittwochs um 7.
Ja,
und
ja,
das wird einfach durchgezogen, komme was wolle.
Ja.
Weil man irgendwie sagt, das ist etwas, was man sich gegenseitig schuldet, weil das so wichtig ist für die eigene geistige, geistliche Gesundheit.
Mhm.
Und es gibt dann noch weitere Punkte wie Authentizität, Gegenseitigkeit, Mitgefühl, Barmherzigkeit etc. Es ist eigentlich ein Stück weit ein Tugendkatalog für christliches Zusammenleben,
ja,
was er da entwickelt in diesem Abschnitt.
Mhm.
Und bist du eigentlich selbst in so einer Small Group?
Nein, nicht mehr. Ich war aber viele Jahre oder Jahrzehnte war ich in Kleingruppen, Hauskreisen, Small Groups und so weiter integriert, habe sie auch geleitet und so. Ich kenne das und ich finde es auch spannend, wenn man das so ein bisschen jetzt in unserer Zeit nochmal neu bedenkt. Ich glaube, der Wert der Gemeinschaft, ich würde das immer noch unterschreiben. Die Form, in der er das beschreibt, das war halt so wirklich typisch Gemeindebau der 80er, 90er, Nuller Jahre, vielleicht noch knapp, ja, nicht mal mehr unbedingt, wo das irgendwo auch noch funktioniert hat. Ich habe das auch selber erlebt als Pastor. Da konnte man die Leute wirklich noch motivieren, sich zusammenzuraufen in Vierer-, Fünfer-, mhm, Sechser-Gruppen, jede Woche einen Abend freizuschaufen und so. Und ich habe gemerkt, das wird immer schwieriger. Also es gibt immer noch Gemeinden, jetzt gerade evangelikale Gemeinden, die das durchziehen. Aber formal wird das immer schwieriger. Das Leben hat sich so vervielfältigt, ist so viel komplexer geworden. Leute mögen nicht mehr einen Abend pro Woche irgendwie freikriegen, um mit ein paar Leuten irgendwie um ein Glas voller Salzstangen den Abend zu verbringen. Es ist irgendwie, es ist die Notwendigkeit da, neue Formen zu finden, aber der Wert, also das, ja klar, das ist für mich ja auch ganz entscheidend.
Es ist ja so das Modell, von dem ich denke, dass es Zukunft haben wird. Aufs Ganze gesehen.
Ja.
Also wenn ich so drüber nachdenken muss, was wird in 30 Jahren von Kirche übrig sein, dann würde ich bei ganz vielem zögern.
Ja.
Weiß nicht, ob es das noch geben wird. Bei irgendetwas, das die Nachfolge von Hauskreisen antritt, whatever that will be, bin ich sicher, dass es geben wird.
Ja.
Ich glaube, das sind wirklich so die Keimzellen, ja, wie soll ich das sagen, so geistlichen, religiösen Lebens und Mitteilens, weil es hat natürlich mega Vorteile. Oder beim Kirchencafé, da stehst du irgendwie rum mit Menschen, von denen du denkst, oh, ich gehe jetzt mal lieber wieder.
Ja, oder hoffentlich reden die. Oder
bist du wirklich interessiert und scheiße, du weißt den Namen schon.
Hoffentlich sprechen die mich nicht an.
Genau, oder? Und bei diesen Hauskreisen hast du eigentlich diesen Vorteil, das sind ein bisschen so Wahlverwandtschaften. Das können wirklich Freunde sein, aber man setzt sich irgendwie eine Agenda. Man hat ein Ziel, jemand bereitet etwas liebevoll vor und sei es nur das Glas mit den Salzstangen. Aber da ist was, wo man sagen kann, das ist wirklich eine Erfahrung, die man sonst im Alltag nicht macht.
Ja, aber eben, ich glaube, das wird ganz andere organische, auch individuellere Ausformungen finden, als das jetzt in der Rick Warren-Ära des Gemeindebaus noch der Fall war. Der hat natürlich, und wir haben das auch so gemacht bei uns in der Gemeinde, da wurden Small Groups quasi zentral organisiert, man hat Leiter eingesetzt und berufen, man hat eine Adressliste gehabt mit allen Leitern, man hat ihnen jede Woche das neue Programm für den Abend verschickt mit Punkt für Punkt 15 Minuten Gebet, genau. 20 Minuten Diskussion, mhm. 10 Minuten Input und so, mhm. und hat das alles verschickt. Und das haben die da für Tausende von Kleingruppen in der Saddleback Church natürlich auch gemacht, sogar mit Blättern zum Ausfüllen, in denen es solche Blanks hatte, weißt du, so, wo man dann Wörter einfüllen musste. Dann hat man gemeinsam die Lücken geschlossen und so.
Die Erwachsenenbildung der 80er Jahre.
Ja, voll. Und das geht nicht mehr, aber ich stimme dir völlig zu, der Wert der Gemeinschaft, auch authentisch sich zu begegnen und miteinander irgendwie ein Stück Zweifel und Freude und so weiter zu teilen, das ist, glaube ich, der Aspekt von Kirche, der am wenigsten gefährdet ist. Ja,
ja, ich glaube auch, das ist eigentlich so das Essentielle von Kirche, dass es immer in irgendeiner Form geben wird.
Ja.
Bin da auch gespannt, wie das dann weitergeht. Manu, wir kommen so zu einem, ich würde sagen, das ist das Kernkapitel, obwohl das ja eigentlich kein Kapitel in diesem Sinne ist, aber dieses dritte Lebensziel, sie wurden erschaffen, um Christus ähnlich zu werden. Mhm. Also dieses ganze Jüngerschaftsthema, ich glaube, das ist wirklich so die Mitte. Darum dreht sich eigentlich alles. Und natürlich habe ich mich da gleich an C.S. Lewis erinnert. Bei C.S. Lewis, Mere Christianity, ist das ja, wo es um den Sinn des Lebens geht,
ja,
auch sein absolutes Zentrum. Es geht nicht darum, glücklich zu werden. Es geht nicht darum, sich selbst zu finden oder zu verwirklichen, sondern es geht darum, Christus ähnlicher zu werden.
Ja, so jetzt, Nachfolge
ich sage dir das ganz offen.
Ja.
Und du darfst es dann gleich erklären, warum das trotzdem gut ist. Da stellen sich bei mir immer so ein bisschen die Nackenhaare auf. Also ich, siehst du, ich kriege jetzt sogar so Gänsehaut. Das ist mir nicht wohl.
Ja.
Und zwar nicht deswegen, weil ich sage, das ist theologisch falsch oder irgendwie, sondern das öffnet für mich immer Tür und Tor, dass man sich da jetzt irgendwie wieder so einen Jesus bastelt, den man nachahmen möchte und sich dann gegenseitig im besten Fall darin bekräftigt, das zu tun, im schlimmsten Fall danach beurteilt, ob es gut gelingt.
Mhm.
Da wird bei mir plötzlich alles eng. Ist übrigens auch das Kapitel, wo ich am ehesten so etwas Evangelistisches von ihm spüre. Also da kommt ja dann auch dieses Gebet vor. Also so quasi, wenn du dein Leben sinnvoll führen willst, hier ist das Gebet und dann kommt so, Herr Jesus, ich lade dich in mein Leben ein, übernimm du es. Also so quasi.
Ah ja, okay.
Ist aber das einzige Moment, das in diese Richtung geht in diesem ganzen Buch, also was ich gefunden habe. Ja, Manu, was ist das für eine Idee mit diesem Christus ähnlicher zu werden?
Ich kann nicht für Rick Warren sprechen. Ich selbst, ich habe jetzt eigentlich einigermaßen große Sympathien für den Gedanken.
Ich weiß.
Den christlichen Glauben oder auch christliche, wie will man das sagen, christliche Ethik, christliche Werte am Vorbild von Jesus Christus zu orientieren. Das halte ich immer noch für den verheißungsvollsten Weg, jetzt nicht zu versuchen, irgendwie durch die Bibel hindurch irgendwie den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden oder so, sondern sich zu fragen, ja, was wird denn im Leben von Jesus Christus an Menschenliebe Gottes sichtbar? Was wird sichtbar in der Art und Weise, wie er mit anderen umgegangen ist, an Hingabe, an und so weiter? Und sich das dann irgendwo, wir haben ja mal eine Folge gemacht, eine ausgeglaubte Folge zur Frage, ist Jesus ein gutes Vorbild? Und da haben wir das ja sehr differenziert und gesagt, ja, man könnte mit gutem Recht sagen, am Vorbild Jesu kann man nur zerbrechen. Aber sich inspirieren zu lassen, sich quasi etwas, in sich etwas wecken zu lassen anhand des Lebens Jesu, das finde ich immer noch sehr naheliegend.
Weißt du, ich habe da immer das Problem, also er nennt es ja, so, wir sollen Christus ähnlich werden.
Ja, ja.
Das kennt man ja auch aus dem Korintherbrief, aus dem Römerbrief, eigentlich auch aus dem Johannesevangelium.
Das ist dieses Heiligungsmotiv.
Genau,
das
dieses
ist
Heiligungsmotiv.
Im Pietismus und auch damit, sehr stark.
Genau,
ja?
Damit habe ich ja eigentlich noch gar kein Problem. Weil Christus bedeutet für mich eigentlich immer eine bestimmte Art der Gottesbeziehung. Also sich wirklich auf Gott ausrichten, auch in den Stürmen des Lebens etc.
Ja.
Wenn es dann aber konkret wird, also wenn dann die Beschreibung kommt, jetzt auch bei Rick Warren, dann finde ich, sind wir ziemlich schnell bei Jesus von Nazareth.
Ja.
Und das kriege ich halt nur schwer zusammen. Also jetzt zum Beispiel diese Idee, dass es darum geht, Gottes Wort auswendig zu lernen, weil Jesus dieses Wort auch auswendig konnte. Will ich so sagen, ja, aber es ist jetzt vielleicht für ganz viele Menschen einfach scheißegal. Ganz viele Menschen müssen keine Bibelstellen auswendig kennen.
Mhm.
Und vielleicht ist es auch einfach die Idee eines baptistischen Pastors, der das ganz wichtig findet. Also das mal überlegt. Weißt du, so?
Ja, ja. Ja, okay, aber das ist natürlich eine wichtige hermeneutische Einsicht auch, dass man sich bewusst macht, wir haben ja nicht einen unverstellten Zugriff auf die Person Jesu, und selbst wenn wir ihn hätten, ist ja immer noch die Frage, wir müssen ja dann 2000 Jahre überbrücken. Also es ist immer noch die Frage, ja, was genau sollen wir denn jetzt nachahmen? Müssen wir jetzt alle mit Sandalen durch Galiläa laufen oder was ist jetzt,
weißt du, genau? Und da verzweifle ich manchmal fast ein bisschen. Wir werden dann sicher noch mal darauf kommen beim kritischen Teil, aber ich denke so, hey, die ganze Aufklärung hat doch diese Frage immer wieder an das Christentum gestellt, wie kriegen wir diesen garstigen Graben der Geschichte irgendwie überbrückt?
Mhm.
Und ich finde, das ist hier so komplett ungebrochen, als ob es den nicht gäbe. Also Jesus Christus ist unmittelbar zu dir hier und jetzt, und wenn du dein Leben sinnvoll leben willst, dann schau mal, was er gemacht hat. Bam.
Ja.
Und vielleicht tue ich ihm Unrecht, vielleicht ist das alles viel durchdachter, aber ich habe es so wahrgenommen, als ich es gelesen habe.
Mhm. Aber de facto, oder ich sage jetzt mal in der Praxis, läuft das ja dann doch immer vermittelt. Es ist ja schon so, und darüber lässt sich auch streiten, macht das Sinn oder ist das hilfreich, wenn man diesen unmittelbaren Anspruch stellt, so quasi du liest in den Evangelien und sagst, hier ist jetzt dein Lebensprogramm ausgebreitet. Das ist irgendwie schwierig. In der Praxis läuft es ja dann doch so, und die meisten Leute, auch die meisten Evangelikalen, verstehen das ja so. Sie lesen diese Jesus-Geschichten und sie fragen sich, welche Werte, welche Prinzipien, welche Einsichten leite ich daraus ab? Jesus geht mit Menschen um, ohne sie zu verurteilen. Was heißt das jetzt für mich im Umgang mit meiner Nachbarin und mit meinem Mitarbeiter und so weiter? Und dann überlegt man sich, okay, dann sollte ich aber vielleicht auch versuchen, nicht zuerst das Urteil zu sprechen, sondern der Person selbst mal unvoreingenommen zu begegnen. Weißt du, so läuft das ja dann. So läuft das ja dann meistens.
Im schlechten Fall läuft so, Jesus hat ja auch gesagt, dass das, was wir binden auf Erden, gebunden ist im Himmel. Also haben wir auch die Aufgabe, Dinge zu beurteilen. Dann sage ich jetzt mal meiner Frau, wie es richtig ist. Oder? Also das gibt's auch.
Ja.
Weißt du, Vielleicht sollten wir jetzt hier bei dieser Schlüsselstelle trotzdem schon mit der Kritik anfangen.
Ja.
Ich glaube, wir sind da ganz nah dran. Ich roll's mal so auf. In diesem Einleitungsabschnitt, den ich vorgelesen habe, sagt Rick Warren was total Interessantes. Er sagt, du kannst nicht herausfinden, was die Erfindung ist, wenn du einfach nur auf die Erfindung schaust. Du musst den fragen, der es gemacht hat.
Den Erfinder,
oder die Bedienungsanleitung lesen.
Ja.
Und das ist so ein bisschen mein Verdacht, dass für ihn das Evangelium letztendlich eine Art Bedienungsanleitung ist.
Ja, die Bibel, ja.
Genau. Ja, und jetzt mache ich noch einen Dreh weiter. Jetzt, nichts von dem, was ich bin oder was in meinem Leben ist, ist zufällig, sondern alles besteht eigentlich aus einer Beziehung Gottes heraus, die er mit mir gewählt hat.
Ja.
So, und jetzt komme ich auf dieses dritte Kapitel. Mein Lebenssinn ist, Christus ähnlicher zu werden. Jetzt dient also alles, was ich erlebe, alles, was der Fall ist, letztendlich nur dem, dass ich Christus ähnlicher werden kann. Also, wenn ich als Kind geschlagen werde, dann muss ich mich nicht darüber aufregen, dass so etwas passiert. Das hilft überhaupt nicht, sondern ich muss mir nur sagen, das war ein Weg Gottes, ein Angebot Gottes, wie ich Christus ähnlicher werden kann. Wenn ich missbräuchliche Gewalt in einer Beziehung erlebe, dann kann ich sagen, das ist eine Art, wie ich Christus ähnlicher werden kann.
Ja.
Wenn ich im Lotto gewinne und Millionär werde, ist das eine Art, die Gott mir zeigt, wie ich Christus ähnlicher werden kann. Also, was ich damit eigentlich sagen will, ist, es gibt in dieser Welt kein Theodizee-Problem mehr, weil alles, was uns an Schrecklichem, an Widerwärtigem geschieht, ist letztendlich immer eine Hilfestellung, Christus ähnlicher zu werden. Es gibt aber eben auch kein echtes Leiden mehr. Das ist der Preis dann dafür, sondern das sind einfach Chancen, die du noch nicht siehst.
Ja, ja.
Und ich finde das mega, mega gefährlich, weil ich einfach glaube, nein, es gibt tatsächlich Biografien, die man nicht so deuten kann, dass man sagen kann, hey, das war eine mega fette Chance, Christus ähnlicher zu werden. Schade, dass du nach dieser Vergewaltigungsgeschichte einfach aufgehört hast, dich Menschen offen zuzuwenden. Hättest du mal was draus gemacht?
Ja, ja. Ja, also so wie du es jetzt natürlich zuspitzt, wird auch die Absurdität
ist ein Beispiel, dass er selbst
dieser Denkfigur...
Gell? Ist ein Beispiel, also... Missbrauch ist ein Beispiel,
das
er selbst verwendet.
Ja, ja. Und das, also die Stellen sind mir natürlich auch aufgestoßen. Und man kann da, ich glaube, man kann da zwei große Schwachstellen des Buches zeigen oder zwei große Probleme, die ich zumindest damit hatte. Eben einerseits dieser unmittelbare Zugang zur Bibel, dieses, ich sage jetzt mal eigentlich einfach klassisch evangelikale Schriftverständnis, das irgendwo die Texte liest und überzeugt ist, die sprechen jetzt unmittelbar in meine Situation hinein und sich nicht bewusst macht, wie viel von dem, was man da hört, auch schon präfiguriert ist durch die eigene Geschichte, durch das eigene Verständnis, durch das eigene Gottesbild, Jesusbild und so weiter. Wenn man sagt, ja, Jesus ähnlicher werden, dann die Folgefrage ist ja, ja, welchem Jesus den?
Genau,
denn
genau,
eigentlich? Ja, genau. Natürlich dem, den ich aus den biblischen Texten erhebe. Und ich find's an manchen Stellen dann auch schon fast verräterisch. Er sagt das ganz oft, er switcht ja immer zwischen verschiedenen Übersetzungen hin und her. Und er sagt dann immer mal wieder, ich finde, die Message-Übersetzung sagt es am besten oder die King James sagt es am besten. Und dann würde ich dann am liebsten jeweils zurückfragen, was ist denn genau es? Mhm. Also ist es jetzt das, was ich aufgrund einer gewissenhaften historischen Exegese als Schriftsinn, Textsinn erhoben habe? Oder ist es einfach das, was ich im Moment sagen möchte? Und dann findet man eine Bibelübersetzung, die dieses Es am besten auf den Punkt bringt. Also da wird das so ein bisschen deutlich. Das ist das eine Problem, dieses vielleicht fehlende Bewusstsein, wie sehr unser Bibelverständnis abhängig ist von der Art, wie wir die Bibel eben lesen und wie wenig zwingend oder unmittelbar das ist.
Davon abhängig,
ja, oder? Das Jesusbild, genau. Und das Zweite ist das, was du jetzt angedeutet hast, dieser theologisch-deterministische Untergrund. Das läuft ein bisschen durchs Buch durch und wird in diesem dritten Kapitel besonders deutlich zur Nachfolge, zur Jüngerschaft. Das ist mir natürlich zuwider, das ist klar. Er ist jetzt nicht so ein Betonschädel-Calvinist so, aber er geht ganz stark in die Richtung, wirklich letztlich alles auf Gottes Willen und Plan zurückzuführen.
Ich habe ein Interview gehört
mit
ihm. Rick Warren ist davon überzeugt, dass bei deiner Geburt schon feststeht, wann du sterben wirst.
Ja, ja.
Und dann denke ich mir so, ey Mann, aber wirklich jetzt? Wirklich? Also auch in einem Bürgerkrieg? Wirklich?
Ja, es gibt eine Online-Diskussion auf YouTube auch mit John Piper, der ja einer der bekanntesten Vertreter dieses wirklich ganz, ganz rigorosen Neokalvinismus ist. Und da zitiert John Piper all diese Stellen, die du jetzt auch angetippt hast, zitiert er aus Purpose-Driven Life und feiert das dann ab. So diese Stellen, die zeigen, Rick Warren glaubt, dass alles schlussendlich auf den Willen und Plan Gottes zurückgeht. Das sind genau die Stellen, die ich halt auch sehr problematisch finde.
Okay, aber dann sind wir uns da ja so weit einig. Ich glaube halt, das ist schon eine sehr fundamentale Kritik an diesem Buch und an diesem Programm und am Weltbild, das es vermittelt. Aber lass uns mal zum vierten Lebensziel gehen, weil wir wurden ja erschaffen, um Gott zu dienen. Also dieses vierte Teil, das wäre dann der Dienst.
Ja.
Und das ist eigentlich ganz interessant. Da geht es um konkrete Fähigkeiten und Gaben, auf die man sich besinnen soll und dann überlegen, wie man die einbringen kann.
Ja.
In die Welt, vor allem natürlich auch in die Gemeinde, muss man schon sagen.
Ja, ja, klar.
Geht schon darum, hey, jeder hat so zwischen 500 bis 700 Fähigkeiten und Begabungen. Was kannst du ausprägen, um deine Gemeinde zu bereichern?
Ja, ja. Aber es geht auch um den Dienst an anderen Menschen, also dieses, also in und außerhalb der Kirche. Und das ist auch etwas, was sich an der Saddleback Church auch ablesen lässt. Die haben eine Unzahl, eine Vielzahl an Social Ministries, die von Obdachlosenarbeit über irgendwie Autos von alleinerziehenden Müttern wieder auf Vordermann zu bringen, unentgeltlich und so weiter. Also das ist schon erstaunlich, was die alles aufgezogen haben, um Menschen auch in der Gemeinde Gelegenheit zu geben, anderen mit ihren Gaben zu dienen.
Ja, also ich wollte mich da auch gar nicht lustig machen, ich finde das wirklich ermutigend, diesen Abschnitt. Ich finde es auch toll, sich mal auf das zu besinnen, was man denn beitragen kann. Und natürlich gefällt es mir zu sagen, naja, du musst nicht alles können, du bist ja Teil einer Gemeinschaft. Also das finde ich, find ich gut.
Ja.
Dann vielleicht zum fünften Lebensstil oder hast du noch was zu viertens, was du sagen wolltest?
Vielleicht höchstens mal eine, jetzt nicht zur Ehrenrettung der Evangelikalen, aber das ist jetzt etwas, was mir aufgefallen ist, auch in der ganzen Krise mit der Ukraine und Russland, wie tief doch dieses soziale Engagement in den evangelikalen Kreisen auch verankert ist. Also das ist, das kann man jetzt schlecht wegdiskutieren bei allem, was man vielleicht dann an, keine Ahnung, an fundamentalistischen Tendenzen oder an whatever ausmacht. Aber es ist ganz erstaunlich, wie schnell und wie kompromisslos evangelikale Gemeinden in sozialer Hinsicht, auch ohne jetzt explizite missionarische Absichten, einfach vor Ort Hilfe leisten, wie viel gespendet wird. Ich habe das aus verschiedenen Gemeinden mitgekriegt. Das ist echt tiefer verankert in der DNA evangelikaler Gemeinden, wenn Menschen leiden, außerhalb der Gemeinde auch, egal wo sie stehen, dann wird geholfen. Und da wird wirklich tief in die Tasche gegriffen, da werden Flüchtlinge aufgenommen und so im großen Stil. Das hat mich eigentlich beeindruckt. Ja.
Will da auch gar nichts dagegen sagen. Ich bewundere auch, wie gut es dann gewissen Evangelikalen, die ich wahrscheinlich fast alle über dich kennengelernt habe, über diesen Ausgeglaubt-Podcast, gelingt, darüber dann auch zu sprechen auf Facebook. Und ich meine, das ist wirklich nicht spöttisch, wirklich überhaupt nicht.
Tue Gutes und sprich darüber, ja.
Aber das ist doch sowas, reformierte Kirchgemeinden, die bräuchten irgendwie vier Sitzungen, bis die sich zu einem Kommuniqué durchringen können, dass sie irgendwas eingerichtet und Geld gespendet haben, wenn die anderen halt wirklich so in dieser Social-Media-Welt auch leben, da einen Schnappschuss haben und das posten und du denkst so, boah, krass.
Selbstverständlich werden da die neuen Aufnahmen.
Das ist wirklich nicht spöttisch gemeint. Ich finde das echt toll auch so. Wir kommen zum Schluss. Kapitel Sie wurden erschaffen, um einen Auftrag zu erfüllen. Also das, was ich vielleicht etwas verkürzt Evangelisation genannt habe. Ich würde sagen, es war nicht verkürzt, sondern ziemlich präzis. es geht da letztendlich um ein ganzheitliches Bild vielleicht von Evangelisation, müsste man sagen. Eigentlich um eine Art Mission, wenn man so möchte. Ja. Nämlich mit dem, was man an eigene Haltung und Hoffnung ausdrückt, mit dem, was man aufgrund dieser Hoffnung tut und mit dem, was man bereit ist, anderen Menschen, die einen danach fragen, an Auskunft zu geben, soll man eigentlich in dieser Nachfolge Jesu die gute Botschaft verkünden mit seinem ganzen Leben. Das ja. würde ich so zusammenfassend sagen über diese letzte Woche. Und vielleicht so ein Schluss, nein, nicht ein Schlüsselkapitel, müsste man eher sagen, wäre Tag 39. Da geht es darum, dass wir zu fünf Kämpfern werden sollen.
Ah ja.
Das erste wäre die Anbetung, also wirklich Gott mit seinem ganzen Herzen lieben. Dann den Dienst, das ist die Nächstenliebe, die auch tätig wird. Dann Mission und Jüngerschaft. Da geht es darum, andere Menschen auch in diese Jüngerschaft hineinzurufen. Dann Gemeinschaft, das ist, tauft sie auf den Namen. Und dann die Nachfolge, lehret sie alles, was ich euch befohlen habe. Mhm. Und die Idee bei Rick Warren ist, das sind eigentlich die Schlussworte Jesu, sagt er.
Ja,
das
genau.
ist das Letzte, was er sagt. Und diese Schlussworte, die müssen wir ganz ernst nehmen. Also nimmt er als erstes eigentlich das Doppelgebot der Liebe.
Genau.
Wo Jesus zusammenfassen sollte, hey, was ist eigentlich die Message der Tora? Und dann sagt er, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und jetzt kommen die Schlussworte, Mission und Jüngerschaft. Geht hin und macht sie zu Jüngern. Gemeinschaft, tauft sie auf den Namen. Nachfolge, lehret sie alles, was ich euch befohlen ja. habe.
Und das ist jetzt wieder der Aufbau dieses Buches überhaupt. Das
Ganz
sind wieder
genau.
diese fünf Werte.
Ja.
Und das ist gleichzeitig auch genau der Aufbau von Purpose Driven Church. Das ist sein Gemeindebauprogramm. Er ist da sehr konsistent.
Super.
wenn er mal eine Fünfzahl
ausgemacht
hat. Wenn er eine
gute Idee hat, dann wird genau, die durchgezogen.
Wenn die sich dann noch in einem schönen Akronym mhm. festzurren lässt, dann rückt er nicht so schnell davon ab.
Adam Gun.
Ja, auf Deutsch geht es da nicht so richtig.
Dienst, Mission, Gemeinschaft, Nachfolge.
Ja, ja.
Da müssten wir vielleicht noch mal umstellen. Stellen, ne? Aber lass uns jetzt nicht witzige Akronyme suchen.
Mir kommt jetzt in den Sinn diese Gemeinde, die Worship, Teaching und Fellowship, die es eine gute Idee fand, ein Akronym damit zu bilden.
Und, haben die wirklich gemacht?
Ja, es Nein. gibt so eine riesige Fahne, die vor der Kirche weht, dann so immer die Anfangsbuchstaben ganz fett geschrieben und irgendeiner hat dann gesagt, warum ist keiner auf die Idee gekommen, einfach Teaching und Fellowship vielleicht auszutauschen, was?
So gut.
Ja, what the fuck?
Manu, wir kommen auf die Schlussgerade.
Ja.
Du magst Rick Warren, du magst Leben mit Vision. Sag mal so, wer müsste dieses Buch unbedingt lesen?
Ja, ich würde, also wie gesagt, ich mag Rick Warren vor allem, weil ich bis jetzt Grund habe anzunehmen, dass es sich wirklich um einen ausgesprochen ernsthaften, glaubwürdigen, authentischen Mega-Church-Pastor handelt und die sind ja jetzt vielleicht eher dünn gesät. Und
einer der wenigen, der noch nicht gestraucht
keine
ist.
Skandale und wirklich alles deutet darauf hin, dass es sich einfach um einen ausgesprochen liebenswürdigen und hingegebenen und ernsthaften Christen handelt. Das mag ich, das Buch mag ich auch. Natürlich bohrt er theologisch eher dünne Bretter, das ist keine Frage. Das ist jetzt nicht ein theologischer Gesamtentwurf, der da irgendwo den Diskurs weiterbringt. Ich würde es empfehlen, wirklich für die Leute, die sagen, ich möchte mich auseinandersetzen mit meinem Leben, mit meinen Lebenszielen. Ich möchte mich hinterfragen lassen. Ich habe auch Bock, irgendwo 40 Tage lang jeden Tag eine halbe Stunde oder Stunde Zeit zu nehmen, um mir Gedanken zu machen. Ich finde immer noch, das ist, wenn viele Leute dieses Buch beherzigen, dann wird die Welt kein schlechterer Ort, würde ich jetzt mal sagen.
Gut, schön. Ja, für mich ist so ein bisschen ein Buch, ich habe ehrlich gesagt erst im Nachhinein herausgefunden, dass er Kirche mit Vision zuvor geschrieben hat.
Ja.
Und ich finde so ein bisschen ist es ein Programm, in dem sich ein Pastor denkt, wie sollten meine Gemeindemitglieder ticken. Das ist ja noch gar nicht schlecht, finde ich. Das ist gar nicht schlecht, weil man könnte ihm ja unterstellen, er hat ja die Kirche so gemacht, dass die für die Menschen ideal ist.
Ja.
Also deswegen muss das ja noch gar nicht ein Widerspruch sein. Jetzt, für mich ist es wirklich so, diese Grundlinie des Determinismus, also alles ist vorherbestimmt, alles kommt von Gott, die finde ich schon ziemlich heavy, muss ich sagen. Wenn es so in Schleiermacher-Sinn geht, weißt du, so dieses Pietistische, wo man sagt, naja, das wirklich Schreckliche ist nicht nur das, was dir passiert, sondern wenn du es nicht mehr in deine Gottesbeziehung einbringen kannst, dann kann ich das wieder teilen. Also zu sagen, hey, wunderschön, wenn du auch in der heftigsten Krise noch irgendwie ein Vertrauen findest, dass Gott dich damit nicht alleine lässt, du vielleicht sogar daran wachsen kannst, etc., dann finde ich das mega schön für einen einzelnen Menschen, wo das geht.
Ja.
Ich würde diese Botschaft nie verbreiten wollen, weil ich glaube, dass es Leben und Biografien gibt,
auf die das gar nicht passt.
Ja. Einfach davon nicht getroffen sind, wirklich nicht.
Ja,
sondern wo wir vielleicht wirklich dauerhaft einfach den Mund halten sollten und einfach dazustehen sollten, ohne irgendwie eine Hoffnung zu versprühen, dass der liebe Gott schon weiß, warum das passiert ist.
Echte Sinnlosigkeiten anerkennen, das würde ich auch sagen.
Das hat er selbst ja gebraucht, als sich sein Sohn suizidiert hat. Und ich glaube auch, dass da eine tiefe Wahrheit drin steckt, was er da erzählt, nämlich, dass der Dienst am Mitmenschen dann darin besteht, eben nicht zu reden, sondern nur da zu sein.
Ja.
Und ich würde es jetzt nicht über Rick Warren sagen, aber das Buch selbst ist mir da zu schnell mit Antworten, zu optimistisch. Und ich habe ein bisschen Angst, dass Leute, die das lesen und total beflügelt sind, dann vielleicht so richtig nervigen Mitmenschen werden können, die hinter allem irgendwie einen tollen Plan Gottes sehen.
Mhm. Oder? Also so, ich sehe die Gefahr und ich glaube, es hängt davon ab, wie prominent man diesen Zug verortet. Ich muss ehrlich sagen, als ich das Buch vor langer Zeit gelesen habe, ist mir das gar nicht so aufgefallen. Erst als ich dann diese Zusammenstellung aus dem Munde John Pipers gehört habe, habe ich gedacht, ey shit, der ist ja echt ziemlich deterministisch drauf. Wenn man das jetzt prominent wahrnimmt, würde ich auch sagen, da endet für mich dann auch der hilfreiche Effekt des Buches, würde ich auf jeden Fall sagen.
Es hat aber für mich einen sehr hilfreichen Effekt, wenn ich so an Kirche in unserer Situation denke, in der wir drin sind. Und nämlich, das wird dich jetzt bestimmt erstaunen, glaube ich, besonders gut gefällt mir eigentlich dieser Teil Evangelisation am Schluss.
Ja. Okay.
Und zwar, weil ich finde, wenn ich jetzt das übertrage, wozu Warren da Mut macht, den Menschen, dann finde ich, ist das eben gerade nicht das 10-Punkte-Programm, was erzählst du jetzt deiner Nachbarin bei der nächsten Grillparty, damit sie auch in die Kirche kommt, sondern es konzentriert sich eigentlich darauf, wie werden wir zu Menschen, die glaubwürdige Botschafterinnen und Botschafter werden für die Hoffnung, die uns eigentlich trägt.
Ja, ja.
Und ich glaube, Rick Warrens Antwort ist mega simpel, aber wirklich gut. Und die ist, schau zunächst mal nach, ob dich diese Hoffnung trägt.
Mhm.
Und geh dem nach, ob das eine Hoffnung ist, die dich wirklich trägt. Und also so diesen Zug zu sagen, es geht um eine echte Innerlichkeit, um echtes religiöses Erleben, um echtes Empfinden, das dann quasi von selbst gegen außen ausstrahlen wird.
Mhm.
Und du mit deinem Leben zu einer Message werden kannst für bestimmte andere Menschen.
Ja, ja, ja.
Das gefällt mir sehr.
Ah, schön.
Das finde ich sehr anziehend an diesem Buch. Diese ganzen Bibelbezüge, die finde ich zum Teil wirklich etwas konstruiert, zum Teil schon fast so ein bisschen sonntagsschulmäßig witzig, wie die dann so als Merkverse gebracht werden. Das ist nicht so mein Ding.
Ja, ja.
Aber das Schlusskapitel, das mag ich. Und für, wenn ich jetzt sagen müsste, für wen ist dieses Buch, würde ich sagen, naja, vielleicht für Menschen, die irgendwie immer wieder ein bisschen einen Stich verspüren, wenn sie hören, dass wieder ganz viele Menschen ausgetreten sind, dass das Christentum auf dem Rückgang ist, die aber jetzt eher so eine liberalere Haltung haben und nicht in so einen Kulturpessimismus verfallen wollen und sich fragen möchten, wie kann ich als einzelner Mensch darin irgendwie einen positiven Unterschied machen? Dann finde ich das ein gutes Buch. Und sowieso für alle, die gerne mal wieder einen Hauskreis gründen möchten.
Ja, vielen Dank. Ihr Lieben, das war unsere Folge zu Rick Warren, Leben mit Vision. Ein großer Bestseller, der jetzt auch eine ziemlich lange Folge inspiriert hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns interessieren natürlich eure Erfahrungen und Rückmeldungen zum Buch. Schreibt uns das. Wir unterhalten uns gerne mit euch und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss zusammen. Tschüss.